Willkommen zu einer Sonderfolge von Follow the Rechtsstaat. Heute mit der Rechtsanwältin und Datenschützerin Dr. Gisela Wild. Frau Wild hat 1983 gemeinsam mit ihrer Kollegin Maja Stadler-Euler das Volkszählungsurteil erstritten. Und das werden fast alle Hörerinnen und Hörer gut kennen. Das war die Verfassungsbeschwerde gegen das damalige Volkszählungsgesetz und die Grundlage für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind und ich bei Ihnen im schönen Hamburg zu Gast sein darf.
Ja, es freut mich auch. Vor allen Dingen freut es mich, dass auf diese Weise das Volkszählungsurteil wieder einmal Erwähnung findet, weil ich es für ein ganz wichtiges Urteil halte. Es ist ein langes Urteil und ein sehr durchdachtes Urteil, aber ich bin der Meinung, dass es noch lange halten wird.
Am anderen Ende sitzt in Berlin in der Kanzlei Herting Professor Nico Herting. Hallo Nico.
Hallo Karl. Ja, dann wollen wir dich auch vorstellen, lieber Karl. Du bist heute sozusagen der Ersatz Stefan Brink. Karl Nowak, aufmerksamen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, bereits bekannt, da du ja hier auch schon einmal gelegentlich in Erscheinung getreten bist.
Ja, zunächst wollen wir einmal über Ihre Mitwirkung an diesem Meilenstein des deutschen Datenschutzes sprechen. Frau Wild, das Volkszählungsurteil liegt nun fast 42 Jahre zurück. Wenn Sie jetzt heute auf Ihre Verfassungsbeschwerde und auf das Verfahren zurückblicken, woran erinnern Sie sich besonders gerne? Was ist besonders in Erinnerung geblieben?
Naja, in Erinnerung geblieben ist letztlich, dass wir es gewonnen haben. Das ist das eigentlich Entscheidende gewesen, denn am Anfang sah es ja nicht so aus, als das begann, war ja alles in ziemlicher Beunruhigung. Da gab es überall die Boykotts und die Demonstrationen nicht mitzumachen. Und ich hatte mich eigentlich zunächst mal noch gar nicht so sehr dafür interessiert. Volkszählungen, die gab es eigentlich immer schon, jetzt das berühmte Jahr zu Christi Geburt. Aber die letzte Volkszählung, die es in Deutschland gab vor diesem, war 1970. Also es schien so, man hatte jedenfalls das Bedürfnis, die Regierung hatte das Bedürfnis, es müsse eine neue Volkszählung gemacht werden. Und so kam das zustande. Und zwar in erheblichem Umfang.
Und Sie haben ja gerade beschrieben, die öffentliche Meinung war kritisch zu dieser Volkszählung. Es gab Demonstrationen. Sie haben entschieden, den Weg der Verfassungsbeschwerde zu gehen. Warum gerade dieser Weg? Was hat Sie da?
Ja, weil es der einzige Weg ist. Es heißt immer, wir haben ein Verfassungsrecht auf Widerstand. Das ist ja Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Das ist richtig, dass es einen solchen Widerstand gibt, ist, aber unter der Einschränkung, dass es kein anderes Mittel dagegen gibt. Und das Mittel, was man da hatte, stand in der Verfassung. Also muss man erstmal bei der Verfassung anfangen. Und so kam das, dass ich mir sagte, das ist alles Quatsch, was die da machen und boykottieren wollen und weiß ich was, sondern Verfassungsbeschwerde ist das einzige legale Mittel, um an dieses Gesetz heranzukommen.
Und wie ging es dann weiter? Also Sie haben einen Schluss gefasst, ich muss mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen vorgehen. Dann hatten Sie haben die ja gemeinsam mit Ihrer Mitpartnerin der Kanzlei, Frau Maja Stadler-Euler.
Das ist eine Partnerin von mir gewesen, mit der ich sehr befreundet bin, auch immer noch bin. Ja, also wie gesagt, ich hatte mich ja gar nicht besonders darum gekümmert, bis an eines Tages, nämlich an diesem berühmten 21. Februar, der für mich von großer Bedeutung ist, drei Anrufe kamen, einer morgens, einer mittags und einer abends. Und das waren alles, immerhin Alice Schwarzer war die erste, die gefragt hat. Und der weitere, der gefragt hatte, war dann Professor Brunstein, der Informatiker, ließ bei mir über seinen Assistenten anfragen, was ich denn dagegen machte. Und dann war noch am Abend schließlich ein Mandant, der ein bedeutender Unternehmer. Und alle sagten, was machen wir denn nun? Und ich habe gesagt, da muss ich erst mal drüber nachdenken. bin nach Haus gekommen, habe dort mit meinem Sohn gesprochen, der schon fast beim Abitur war und einen Lehrer hatte, der Informatik lehrte und seine Schüler möglichst dafür gewann. Und der sagte zu mir, ja, das wundert mich, dass schon lange, dass du dich nicht drum kümmerst. So, das war dann also der Einstieg für die Nacht. Und in der Nacht habe ich darüber nachgedacht, was man denn nun eigentlich machen könnte, sinnvollerweise. So, und alles Mögliche gelesen. Und meine, die haben gesehen, ja, ich habe viele Bücher, ich habe auch vieles, was man dazu nehmen konnte. Und habe dann gesagt, also es bleibt gar nichts anderes übrig, entweder Verfassungsbeschwerde oder gar nichts.
Okay, und wie hat Ihr Kanzleiumfeld dann
darauf reagiert? Ja, zunächst mal habe ich erst mal am nächsten Morgen habe ich dann meine Freundin Meier gefragt und habe ihr das gesagt. Hast du denn schon mal was gehört? Ja, sagte ich, bin in der Boykottbewegung. Da habe ich gesagt, wieso in der Boykottbewegung? Was stellst du dir damit vor? Das wird nichts. Und dann habe ich sie eingeweiht in meine Gedanken und habe gesagt, machst du mit mir mit? Und da hat sie gesagt, ja, das machen wir zusammen. Und so ist das gekommen. Und das war eigentlich, wenn Sie so wollen, ein Aha-Erlebnis. Was sich daraus entwickelt wurde, war ja noch gar nicht abzusehen. Also meine Freundin Maya ging dann am nächsten Tag abends zu einer Veranstaltung, die hat, glaube ich, der Rundfunk gemacht, ARD. Die diskutierten darüber, was denn mit diesem Volkszählungsgesetz, ob das rechtmäßig sei und so weiter. Und da hatte Maja Stadler sich zuschalten lassen und selbst Fragen gestellt an die Experten, die da zusammengekommen waren. Und wenn man das anhörte, was sie für Bedenken hatten, hat uns das noch bestärkt zu sagen, also erst recht, wenn schon hier diese Experten der Meinung sind, dass das nicht in Ordnung ist, dann ist es notwendig, unbedingt notwendig, dass das Ganze in Gang kommt. Und da wir ja fristgebunden sind, die Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen das Gesetz, gibt es ja nur ein Jahr lang nach der Verkündung. Und da hatten wir nicht mehr viel Zeit, uns dran zu halten. Am 26. März lief die Frist ab, überhaupt Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einzulegen. Und da gab es eine ganze Menge zu tun und zu bedenken, wie wir das nun machen sollten. Wir wollten erstmal uns von einem Staatsrechtsprofessor vertreten lassen, weil wir dachten, der kann das besser verfassungsrechtlich vortragen. Aber die drei, die wir gefragt haben, haben abgewinkt und hatten auch alle möglichen, ja, ich sag mal, Ausreden. In Wirklichkeit hatte ich, wenn ich es richtig nehme, den Eindruck, dass sie nicht ihren Ruf damit verlieren wollten.
Okay, also dann dem entnehme ich, dass es durchaus nicht klar war, dass sie damit Erfolg haben würden. Das ist sehr
riskant. Ob wir Erfolg haben wollen, ja, das war, ich meine, war ein erhebliches Wagnis dagegen. Verfassung, ein Gesetz, was durch alle Gremien durchgekommen ist und zwar mit großer, großer Mehrheit, wenn nicht sogar vollständig, das anzugreifen, ganz alleine, gegen eigentlich sehr viele andere und vor allen Dingen auch gegen die geballte Macht der Regierung, Landesregierung, Bundesregierung, Landesregierung. Also es war, damals waren wir diejenigen, die Verrat übten. Dabei war es nur das einzige legitime Mittel.
Okay, und dann hatten Sie Bescheid bekommen, dass Sie Erfolg hatten, oder also sie war ja teilweise begründet, also zulässig und teilweise begründet, Ihre Verfassungsbeschwerde. Wie haben Sie damals Bescheid bekommen genau? Also heute würde man es sicherlich in der Nachrichten-App lesen, aber wie war es damals?
Ja, wir haben ja den Antrag gestellt, eben also die Verfassungsbeschwerde eingelegt und zugleich den Antrag gestellt, die Volkszählung auszusetzen. Und das ist ein gesondertes Verfahren gewesen, was dann stattfand. Das Verfassungsgericht hat also unsere Verfassungsbeschwerde sofort vervielfältigt und allen möglichen zur Verfügung gestellt und um Stellungnahme gebeten. Und zwar sehr dezidierte Fragen waren da schon Verfassungsgericht an die Betreffenden gerichtet. Und dann kam die mündliche Verhandlung am 12. April. Und da sah es zuerst so aus, als ob die Presse war in einer Stimmung, dass sie sagt, das kann man doch gar nicht gewinnen. Und dann kamen die Fragen des Vorsitzenden und der Richter auch. Und da merkte man schon, dass der Erfolg vielleicht doch kommen könnte.
Okay.
Und das wirkte sich dann so aus, dass am Ende dieser mündlichen Verhandlung sich plötzlich die Journalisten um uns kümmerten, die zunächst gar nichts von uns wissen wollten.
Ah, okay. Und wie ging es dann danach, nach dem Urteil?
Dann haben wir am nächsten Tag war dann die Verkündung. Und das war natürlich also für uns eine Sensation. Hm. Und auch auf einmal war auch die Presse ganz auf unserer Seite.
Und dann haben Sie im Anschluss Ihre anwaltliche Tätigkeit vor allen Dingen damit mit Fokus auch auf Datenschutzrecht fortgesetzt?
Nein, also zunächst mal noch welche? Nicht, sondern dann, wir haben ja auch viel zu wenig gewusst vom Datenschutz und von der Informatik. Das Ganze war ja im Grunde genommen, dass wir das machen konnten, habe ich hauptsächlich dem Professor Brunstein zu verdanken, einem FDP-Freund. Und der hat uns erstmal klar gemacht, warum das so notwendig ist, dagegen etwas zu machen. Und uns vor allen Dingen informiert darüber, wie schnell alles vernetzt werden kann. Und in einer Geschwindigkeit sondergleichen. Inzwischen ist die Geschwindigkeit ja noch viel, viel größer, als sie damals war. Aber es war schon zu erkennen, dass das eben einfach in jeder Menge zu machen war und in jeder Geschwindigkeit. Hm.
Damals war es ja vor allen Dingen Datenschutz ja ein, Sie haben es ja vor allen Dingen als Abwehrrecht gegen den Staat gesehen. Das hat sich dann mit der Zeit ja so ein bisschen gewandelt heute.
Ja, man darf ja auch Datenschutz, das hat sich ja sehr, sehr erweitert, nämlich auf der einen Seite Freiheit, die der Staat gewähren muss, aber inzwischen sind die mächtigen Silicon Valley-Chefs da, Magnaten, die haben das Ganze übernommen und eigentlich schon fast den Staat ausgegrenzt.
Kurz vielleicht zu Klaus Brunstein. Das werden nicht alle Hörerinnen und Hörer noch wissen. Das war ein Informatiker und auch ein FDP-Politiker. Der war Landesvorsitzender der FDP zu der Zeit, wo sie das Volksurteil erstritten haben in Hamburg. Ne?
Ja, der hatte den Lehrstuhl für die Informatik hier in Hamburg und war insofern natürlich sehr, er hat selbst auch eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Als wir unsere dann machten, hat er sich selbst daran gesetzt und hat eine eigene eingereicht, wie übrigens noch zwei weitere Professoren, die eigentlich auch sich damit beschäftigten, der eine mehr von der philosophischen Seite, der andere aber auch aus praktischen Gesichtspunkten. Und ich weiß nicht, ob das ist Ihnen sicher ein Begriff. Das eine ist der Professor Steinmüller gewesen und das andere der Professor Pottlech, die beide sich ganz stark dafür eingesetzt haben. Also von denen haben wir natürlich auch Unterstützung bekommen. Überhaupt gab es dann einige, die uns unterstützten. Übrigens die Stadt Hamburg auch. Die damalige Justizsenatorin Frau Leuthäuser hat uns damals sehr geholfen.
Steinmüller war erste Generation der Datenschützer, ein ganz großer Name, den Sie gerade angesprochen haben. Kurze Frage, die 1983, das war ja noch vor der Zeit, dann kam ja danach, gab es ja immer das Gespann von Gerhard Baum oder um Gerhard Baum herum, die dann viele Verfassungsbeschwerden gemacht haben. Hatten Sie damals eigentlich Vorbilder?
Nein, Vorbilder hatten wir keine. Das Einzige, was ich hatte, war, dass ich schon mal eine Verfassungsbeschwerde gemacht hatte, nämlich zur Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Und da habe ich schon einiges gelernt, weil ich dann auch an einer Veranstaltung des Bundesverfassungsgerichts teilgenommen habe. Da wurden mal Anwälte eingeladen, um die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts zu zeigen. Und dadurch kam man sich mit den Verfassungsrichtern etwas näher und ins Gespräch. Und so habe ich von Herrn Bender erfahren, auf was man besonders achten muss, wenn man eine Verfassungsbeschwerde einlegt. Und das war bitte auch Publizität.
Genau, Bender, das war damals der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und das Volkszählungsurteil, das habe ich erfahren, als wir die gemeinsame Veranstaltung hatten, so 40 Jahre Volkszählungsgesetz vorletztes Jahr, dass das seine letzte Amtshandlung mehr oder weniger war, das Volkszählungsgesetz.
Also Sie merken auch an dem Urteil, dass er da alles reingesteckt hat, was er sagen wollte.
Einer, der als CDU-Minister ins Amt gekommen war, also eine Politkarriere auch gehabt hatte, aber dann ein sehr liberaler Verfassungsgerichtspräsident später wurde. Aber das ist mir aufgefallen jetzt auch nochmal, als ich so im Vorhinein überlegt habe. Also damals gab es eigentlich noch niemanden, der sich, sagen wir mal, mit einer Regelmäßigkeit, wie dann später Gerhard Baum auch tatsächlich dann per Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gemeldet hat, wenn es wieder neue Gesetze gegeben hat. Ja. Sodass sie auch in der Hinsicht Vorreiter gewesen sind.
Ja, die haben bei uns abgeguckt.
Die haben bei, okay, ja, da ist sicherlich auch etwas.
Es war noch ein Richter damals, ein Verfassungsrichter, den ich sehr, sehr schätze, das war der Richter Simon. Der war Berichterstatter für dies. Also es war eine sehr, sehr gute Kombination, Bender und Simon. Die beiden haben das im Grunde genommen in die Hand genommen und das merken Sie auch an dem ganzen Urteil, das ja sehr, sehr ausführlich ist. Da ist richtig dran gearbeitet worden.
Haben Sie es für möglich gehalten, dass jetzt Sie nicht nur die Verfassungsbeschwerde gewinnen, sondern damit auch noch ein neues Grundrecht aus der Taufe gehoben wird, was ja heute also zum Standardlehrprogramm bei jedem Studierenden gehört, das zu lernen?
Also es ist ja eigentlich kein neues Grundrecht geschaffen worden, sondern es ist sozusagen das Grundrecht auf Selbstbestimmung, was schon im bisherigen Recht bestanden ist. Das ist nun erweitert worden auf die neuen Technologien. Und insofern ist es eigentlich ein weiterer Ausfluss des Grundgesetzes, des Grundrechts der Verfassung. Nun auf das neue Recht, auf das neue Technogebiet. Und wenn was anderes, jetzt KI, wird wieder sowas werden, dass man das auch wieder unter diesem Aspekt erweitert.
Also es ist auf jeden Fall grundlegend gewesen dann auch für die gesamte Entwicklung des Datenschutzes. Und es ist bis heute, obwohl wir eigentlich ein europäisches Datenschutzrecht ja seit vielen Jahren haben, ist bis heute auch immer noch ein sehr, sehr stark im Mittelpunkt stehendes Recht, wenn wir hier in Deutschland über Datenschutz sprechen. Und ganz besonders gilt dies ja auch es war ja auch der Anfang einer zunehmenden Verrechtlichung der ganzen Polizeigesetze. Das war ja auch erst der Anfang der Entwicklung, die sich bis heute noch fortzieht, dass selbstverständlich wird, dass die Sicherheitsbehörden Rechtsgrundlagen brauchen für eine Datenverarbeitung. Das gab es ja alles nicht vor dem Volkszählungsurteil.
Ja, das ganze Bewusstsein ist erweitert worden, dass man eben sagte, ich muss gesetzliche Grundlagen haben, wenn ich da Beschränkungen auferlegen will.
Sie erwähnten kurz den Richter Helmut Simon. Das war der war Verfassungsrichter und hat an dem Urteil seinerzeit mitgewirkt. Der ist ja unter anderem auch dann in die Historie eingegangen, weil er damals beim Schwangerschaftsabbruch sich anders entschieden hat als die Mehrheit der Richter.
Ja.
Nicht? Das ist auch ein ganz bedeutender Karlsruher Richter damals gewesen. Wenn Sie an die mündlichen Verhandlungen denken oder an die mündliche Verhandlung denken in Karlsruhe, waren Sie da siegessicher?
Also siegessicher, da muss man immer etwas vorsichtig sein. Aber es waren Fragen, die darauf schließen ließen, dass sie sich mit sozusagen unserer Vorstellung doch stark beschäftigt hatten.
Also da kriegte man dann schon den Eindruck, dass man...
Doch, den Eindruck, also...
Auf der richtigen Fährte war.
Am Abend, als wir das zu Ende war, haben wir eigentlich doch, also wir waren schon... Ich will mal so sagen, wir wären sehr enttäuscht gewesen, wenn es anders gelaufen wäre.
Wie stark hat Sie dann das Urteil noch im Nachhinein beschäftigt? Sie müssen ja eine sehr gefragte Rednerin, Diskutantin, Beraterin gewesen sein dann nach 1983.
Also danach kam eine ganz andere Welle. Da kamen nämlich kistenweise mit Akten von Verfahren, die abgelehnt worden waren oder auch Petitionen, die abgelehnt worden waren, die uns das schickten als Anwältinnen, die ja offenbar alles können. Das war also so, dass unsere Sozietät nicht gerade begeistert war von diesen wirklich erheblich alleine das Einpacken und wieder zurückschicken der Akten war also schon... Also das war eine ziemliche Belastung.
Also Sie haben dann zahlreiche Verfassungsbeschwerden aus der...
Ja, wir haben nicht Verfassung, das waren keine Verfassungsbeschwerden, das waren Fälle unterschiedlichster Art, die dann irgendwann oder die unterlegen waren und die meinten, wohl wenn man ein Gesetz anhalten kann, kann man das dann also auch ein Urteil noch verändern. Das ging sogar so weit... Dass das, als wir das dann nicht mehr annahmen in der Kanzlei, das merkte man den schon äußerlich an diesen betreffenden Zusendungen, dass das wieder in die Richtung ging, dass das ein verunglücktes Verfahren war. Dann wurde das aber zu mir nach Hause geschickt. Und ich habe dann meine Briefträgerin erst informiert, dass ihr darauf achten sollte, dass sie die gleich zurückschickt, wenn sie das sieht, dass das also solche Packen mit Akten sei. Ja, aber das haben wir auch in Griff bekommen, ja.
Heutzutage erreichen einen solche Sachen meistens per Mail. Da ist es nicht so kompliziert mit dem, da hat man das Problem mit dem Zurückschicken nicht. Ja. Das ist tatsächlich so. Es gibt ja einfach Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, manchmal sehr verständlich, manchmal weiß man es auch nicht so genau, einfach auch ja Schwierigkeiten im Leben haben, auch mit Behörden, mit Gerichten und Ähnlichem. Und wenn die mitbekommen, da ist eine Anwältin, da ist ein Anwalt, der erfolgreich war in einer solchen Sache, dann ist das oft für die Betreffenden so eine Art letzter Rettungsanker, an den sie sich dann wenden. Das ist übrigens auch etwas, was die Datenschutzbehörden kennen. Ja, solche Menschen wenden sich auch gerne mal, oft mit Anliegen, die gar nicht so viel mit dem Datenschutz zu tun haben, an die Datenschutzbehörden, weil die Datenschutzbehörden ja auch so das Image haben, also dass man eigentlich eine Art Kummerkasten, an den man sich wenden kann. Ja. Aber wir müssen heute die Akten nicht mehr zurückschicken. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie das seinerzeit gewesen ist. Gab es denn auch mal eine Akte, die Sie nicht zurückgeschickt haben?
Also ich habe am Anfang habe ich mir das natürlich angesehen, was das war. Und dann erst, je mehr das wurde, desto etwas, oberflächlicher wurde dann auch meine Sicht. Aber ich habe eine gehabt, die habe ich dann übernommen und durchgeführt und die hatte ich auch mit Erfolg. Aber das ist wirklich nur eine von, weiß ich, Hunderten. Die könnte ich gar nicht vorstellen, was da ankam.
Ja, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen. Das gibt's bis heute auch. Ich durchaus auch sicherlich nicht waschkörbeweise, aber in gewissen Situationen, ich habe ja Verfahren geführt gegen den Bundesnachrichtendienst. Da ging es auch um Datenverarbeitungen, die hatten. Und die waren zum Teil dann auch mal erfolgreich. Und dann kommen natürlich Menschen auf einen zu, die, ob zu Recht oder vielleicht auch einfach in ihrer Vorstellung, meinen, ein Problem mit Nachrichtendiensten zu haben.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich genau der Typ auch, den Sie damals erlebt haben, aber halt dann
ja.
Wie, ein bisschen später in der Zeit. Das dann, kann dann manchmal eine Herausforderung sein, wie man mit den Betreffenden umgeht, dann ohne sie allzu sehr vor den Kopf zu stoßen.
Aber es gibt ja auch immer wieder Fälle durchaus, die dann durch die Gerichte entschieden worden sind oder werden. Und man, wenn man sie anschaut, dann sagt, also dass gerade in Berufungssachen, dass man dann oder auch in Revisionssachen, beziehungsweise in Revisionssachen hatte ich das nicht, weil ich ja nicht Revisionsanwältin war, aber es ist schon so, dass man dann plötzlich sagt, aber das ist nicht richtig geführt worden. Und auch wenn man zunächst mal selbst gar nicht die Neigung hatte, dieses Mandat anzunehmen, aber dann durch dieses Gespräch auch mit dem Mandanten schließlich sagte, da ist ja doch was dran. Also, und man kann es dann vielleicht doch mal probieren. Ja, so habe ich sogar ein paar Sachen in meiner Laufbahn auf diese Weise auch erledigt und zum Erfolg geführt, ja. Meistens dann in wirklich sehr ausführlichen Gesprächen mit dem Mandanten.
Sie sind ja bis heute als Rechtsanwältin auch tätig.
Ja, insofern, ich hatte es vorhin schon hier erzählt, ich bin noch beratend tätig, ja. Ich mache Fälle, die führe ich nicht mehr, ich mache keine Schriftsätze mehr. Das kann alles sozusagen das Büro machen, aber ich bin schon immer noch gerne in die Rechtsfragen mit einbezogen. Und da werde ich auch von meiner Kanzlei immer wieder gefragt, was ich denn zu der Sache meine. Und insofern bin ich durchaus noch weiter Anwältin, und zwar engagierte Anwältin.
Was sind das so für Rechtsthemen, wo Sie dann?
Also Rechtsthemen mache ich immer das, was ich hier schon gemacht hatte. Urheberrecht ist natürlich die Ausgangslage und gewerblichen Rechtsschutz auch, also Wettbewerbsrecht. Und da gibt es auch immer wieder mal Fragen, wo man ja durchaus mal erzählen kann, wie es früher war und wie es heute ist.
Wir haben uns auch seinerzeit über die Tücken des BEA unterhalten, nicht? Das ist ja auch des Postfachs, das wir ja alle jetzt heutzutage nutzen.
Ja, also BEA habe ich sozusagen in der Kanzlei eine Angestellte, sehr tüchtige Angestellte, die sozusagen für uns Anwälte BEA bewacht. Und meines besonders.
Okay. Sehr gut. Sie verfolgen ja auch dann weiter rege auch das Geschehen, was den Datenschutz angeht. Haben Sie eine Meinung zur DSGVO? Ist das eine gute Sache, dass wir die Datenschutzgrundverordnung in Europa seit fast 10 Jahren haben?
Also ich hatte damals gemeint, es sei dringend notwendig, dass eine solche Grundverordnung kommt. Was dann rausgekommen ist, da haben wieder ganz viele mitgemischt. Und das merkt man natürlich dem Ganzen sehr an. Ich freue mich jedenfalls, dass der Europäische Gerichtshof bei einigen Fragen, die an ihn gestellt worden sind, dass die doch weitgehend der deutschen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gefolgt sind. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass man auch die Grundverordnung vielleicht noch mal in diese Richtung bringen könnte.
Was sind so Ihre Gedanken, wenn Sie hören, dass Datenschutz dann als bürokratisch empfunden wird?
Ja, also ich meine, was dafür Auflagen erfolgen oder bestimmt sind, das halte ich teilweise für übertrieben und insofern auch durchaus für bürokratisch, insbesondere für kleinere Betriebe. Und nicht, also große können sich ja auch noch leisten, jemanden einzustellen, der sich nur damit beschäftigt, aber das ist ja in den kleineren Betrieben nicht der Fall. Also ich finde es schon, aber das ist ja eine Krux, also die gesamte Bürokratie leidet ja darunter, nicht nur Datenschutz.
Das kommt tendenziell den großen Einheiten eher entgegen, weil sie sowieso schon, um sich selber zu verwalten, sehr viel Bürokratie unterhalten müssen.
Ja.
Und dann können sie auch besser damit umgehen, wenn sie dann wieder lauter neue Auflagen bekommen, Formulare ausfüllen müssen und Sachen dokumentieren müssen, als das bei den Kleinen der Fall ist. Das ist
manchmal fragt man sich ja auch, warum muss denn das eigentlich sein?
Schauen wir dem Staat noch genug auf die Finger, wenn es um Datenhunger geht? Also DSGVO diskutieren wir ja meistens die Wirtschaft.
Also ein Beispiel, was mir auch aufgefallen war, die Grundsteuer ist ja verändert worden. Oder es wurde dann verlangt, dass man nochmal alles offenlegt, was schon längst in den Akten der Behörden vorhanden waren. Das wurde dann nochmal abgefragt. Schon das widersprach ja vollkommen dem, was eigentlich gemeint war, nämlich eben zu verhindern, dass etwas zweimal gefragt wird oder dreimal. Aber die Tendenz ist immer wieder vorhanden, auch beim Finanzamt.
Beim Finanzamt finden das ja viele Menschen gut, wenn sich die Bürger möglichst transparent machen müssen, also damit der Steuerbetrug verhindert wird. Ist das eine Tendenz, dass wir jetzt nicht mehr so besorgt sind beim Staat, wenn er viel über uns Bürger weiß, weil es dann oft für einen guten Zweck ist?
Also ob es für einen guten Zweck ist, muss man, glaube ich, jeweils beim jeweiligen Gesetz erstmal hinterfragen.
Wir haben uns ja auch unterhalten vor 2 Jahren über das Thema Registermodernisierung und die dann irgendwann mal in der Zukunft geplante Identifikationsnummer, die jeder von uns Bürgern bekommen soll. Da gibt es auch wenig Diskussionen drüber. Ne?
Ja, das gibt es wenig, obwohl ich der Meinung bin, auch wenn man das Urteil, das Volksstellungsurteil liest, da ist ganz explizit gesagt, dass ein Personenkennzeichen, dass das einfach verfassungswidrig ist, weil es zu Profilierungen kommen kann, die Schaden anrichten können. Aber das haben wir ja, wenn jetzt die Steueridentifikationsnummer zur Personenidentifikationsnummer wird, wo dann letztlich alles gesammelt wird, also das widerspricht vollkommen dem Volkszählungsurteil. Und trotzdem wird es immer wieder weiter betrieben. Und wenn man immer wieder alles an eine bestimmte Stelle schicken kann, dann ruft man das dann eben auch bei der bestimmten Stelle ab. Und zwar sind da alle möglichen Vorschriften vorgesehen, dass man fragen kann und dass man sich den Antrag stellen kann, seine eigenen Daten kennenzulernen und zu prüfen und so weiter. Also erstens mal weiß ich nicht, wie viele sich eigentlich mit diesem beschäftigen wollen und wirklich über die eigenen Daten wachen. Das machen wir Anwälte natürlich, aber ich weiß nicht, ich habe Zweifel, dass das jeder machen kann. Schon alleine aus Wissensgründen ist ja das eine Schwierigkeit. Also ich bin nach wie vor gegen diese Personenkennzeichen. Und ich muss auch sagen, ist das, wenn es eine Stelle gibt, ein Personenkennzeichen, wo zum Schluss sämtliche Daten sozusagen abgefragt werden können, die für alle möglichen Register, die es überhaupt gibt, und weiß ich wohl, wie sind es 50, aber es sind angepeilt sind 200 und dann werden es immer noch mehr werden, je nachdem, welche Gesetze hinzukommen. Das ist natürlich, dann habe ich es ja alles sozusagen kompakt vorhanden, wer es auch wissen will, weil er ja autokratische Züge hat. Also ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung.
Weil er autokratische Züge hat, das heißt, mal, das sprechen Sie an, weil Sie...
Ich habe dann... Also es wandelt sich, ich hoffe ja nicht, dass das nochmal passieren wird, wie das damals in der Nazi-Zeit war. Aber oder auch, ich meine, man sieht es ja auch, welche Tendenzen auch selbst in Europa, da in einigen Oststaaten der Fall ist, dass dann auf einmal eine Person an die Macht kommt, die eben das nach den eigenen Gedanken und Ideen und Anschauungen, Staatsanschauungen verändert. Der hat das ja dann alles sozusagen parat vor sich und kann das zu Einzelnen, die ihm nicht genehm sind, anschauen.
Da würde mich interessieren, noch mal kurz zurück zum Volkszählungsurteil, Frau Wild. Ist das damals eigentlich auch im Bewusstsein gewesen, dass man ja nicht nur an den sozusagen an die Regierung, so wie sie ist, denken muss, sondern auch daran denken muss, dass sich die Verhältnisse mal ändern können und mal ganz andere Konstellationen sind, die dann halt Zugriff auf die Daten haben. Hat das damals, wie hat das damals
eine Rolle? Das hat schon eine Rolle gespielt. Vor allen Dingen hat auch das Bundesverfassungsgericht ist auch den Hinweis in unserer Klage darauf eingegangen, dass ja in den Niederlanden, als dann Hitler die Macht dort übernommen hatte, dass dort alles über die Juden schon gesammelt war und man sie auf diese Weise besonders schnell fassen konnte.
Das heißt, man hatte damals doch noch ein sehr deutliches Bewusstsein, dass man dem Staat jetzt nicht in, für alle Zukunft immer über den Weg trauen kann. Dass sich die Dinge verändern können.
Also, ja, wir hoffen ja, dass wir unsere Demokratie erhalten können. Aber da müssen wir auch dafür kämpfen.
Ja, das ist ja ein ganz gewichtiger Gesichtspunkt, wenn wir jetzt, wir reden ja jetzt über neue Polizeibefugnisse, die sollen jetzt ausgestattet werden mit allen möglichen KI-Tools, also künstliche Intelligenz.
Ja, Sachen. Und dann auch diese Vera, die da.
Vera, genau.
Die Vera ist ja also ganz hochproblematisch, finde ich.
Ja. Aha. Und dann heißt es immer, das sei ja alles für einen guten Zweck, um Verbrecher aufzuspüren und gegen Kindermissbrauch vorzugehen und solche Dinge. Aber da denkt man halt immer, da hat man immer das Bild der guten Polizei vor Augen, die dann dort am Zuge ist und hat vergessen, dass sich die Verhältnisse auch mal ändern können.
Ja, eigentlich müsste das Bewusstsein jetzt heute noch stärker sein, denn wenn man sieht, was Trump und seine Mitarbeiter machen, das geht ja in die Richtung, dass die Welt verändert werden soll und auf den Kopf gestellt werden soll. Und wenn das schon in Amerika so ist, könnte es ja auch sein, dass das hier sich auch wieder nach Deutschland schwappt und von Putin mal ganz abgesehen.
Also Befugnisse, die man dem Staat gibt, die kann man mit Sicherheit nicht wieder zurückholen, wenn sich eines Tages mal da autokratische Kräfte oder Ähnliches an Regierungen mit beteiligt sind.
Die dürfen wir eben gar nicht erst aufkommen lassen, wenn es irgend geht. Achtung, Achtung, Achtung. Und das war auch ja das, was mich damals in dieser Nacht beschäftigt hat, weil mir da auch schon alles Mögliche durch den Kopf gegangen ist, was man damit alles anfangen kann an Missbrauch, wenn man in der Lage dazu ist. Also mich hat schon dieses historische Ereignis mit dem Ermächtigungsgesetz, mit dem Hitler sich durchgesetzt hat, das sitzt für mich noch immer tief, weil man sagt, immer heißt es, ja, das ist aber doch demokratisch. Ja, wenn man sich demokratisch selbst ablöst, sozusagen, was dann?
Mhm. Frau Wild, das war jetzt ein, glaube ich, ein wunderbarer Bogen, einmal vom Volkszählungsgesetz in die Herausforderungen der heute Zeit und dann wieder zurück auch an die Erinnerung, dass die 1983, als das Volkszählungsurteil kam, die Erinnerung an die Nazizeit doch noch etwas präsenter war, als das heute der Fall ist. Deswegen, Karl, wenn du keine Frage mehr hast, darf ich ganz, ganz herzlich danken für das spannende Gespräch, liebe Frau Wild.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. We'll be right back.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.